SRF 2 Kultur. SRF 2 Kultur.
Reflexe am Mikrofon ist Heini Vogler. Laut und Wort, Stimme und Klang, die Lyrikerin Elisabeth Wanderler-Deck nimmt die Sprache gleichsam beim Wort. Sie untersucht ihr Material bis auf die kleinsten Bausteine. Was sie in diesem Prozess gewinnt, baut sie wiederum zu neuen Bedeutungs- und Klangwelten auf. Am nächsten Sonntag erhält Elisabeth Wanderler-Deck den Basler Lyrikpreis 2013. Heute gastiert sie in Reflexe. Elisabeth Wanderler-Deck, herzlich willkommen und auch vor allem herzliche Gratulation zum Basler Lyrikpreis. Was löst ein solcher Preis aus, außer dass man sich natürlich freut, denke ich?
Zuerst mal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe mich über die Einladung gefreut und die hat ja auch mit diesem Preis zu tun. Also ich denke, oder ich habe das jetzt schon erfahren in den letzten Tagen, dass dieser Preis meiner Arbeit und mir selber eine andere Präsenz gibt, eine öffentlichere Präsenz. Vielleicht bin ich jetzt mit meiner Arbeit nicht mehr nur ein Geheimtipp, was ich doch zum Teil war.
Ist natürlich nur zu hoffen, dass diese Resonanz dann nachhaltig ist und nicht wieder abebbt, aber eine Initialzündung ist jetzt geschehen.
Das ist so. Man hat ja diese Erfahrung schon öfter gemacht, dass auch ein riesiger, toller Preis rasch wieder zu einem Vergessen führt und nicht zu einem totalen Vergessen, aber so läuft's.
Wir wollen ja nun nicht über Preise reden in dieser Sendung, sondern wir laden Sie, die Sie uns zuhören, nun ein zu einer Art Lyrik-Werkstattbesuch. Ausgehend von verschiedenen Gedichten wollen wir zeigen, wie die Poetin Elisabeth Wanderler arbeitet und was für eine Vorstellung von Literatur, von Poesie sie umzusetzen versucht. Die Poesie soll also im Vordergrund stehen, deswegen beginnen wir gleich mit einem ersten Gedicht. Ich möchte vorausschicken, dass ein Fremdwort in diesem ersten Gedicht vorkommt, nämlich das spanische Adverb deprisa, was schleunigst heißt. Das steht zwar auch im Text, schleunigst, aber es könnte irritieren, wenn man eben dieses deprisa überhörte oder nicht versteht. Dann bitte ich Sie, dieses erste Gedicht zu lesen, Elisabeth Wanderer-Deck.
Langsamer Anfang. 1. Zu nimmt laut es, der Zug steht uns aus wie allem und langsam Stillstand steht, steht, längs steht in und seit Minuten breit, seit und steht in Land, in Schnee, schafft. Deprisa schleunigst um und vor entwandt, ach so. Rasch, rasch, nein, weilt, verschwand, fall, weit, verweht, entwand der Tunnel längst ein langen. Solch eine lange Länge rüttelt Rede so lang, so fängt zu, nimmt langsam, fang an und durch, verrinnt, zersickert, Bremsöl schotterwärts schmiert. Und keine Prise, längst Schnee verweht, oh nein, Mondwetter, was sich so und ab durch die Mitte schlingt schön.
Vielen Dank. Dieses erste Gedicht von Elisabeth Wanderler-Deck hat so ein paar Fixpunkte, würde ich sagen. Das ist der Zug, der schafft, eventuell mit Schnee, schaltet um und wird von Stillstand dann bewegt, er nimmt langsam Fahrt auf und am Ende schlingt er schön durch die Mitte in der Landschaft. Kann man etwas anfangen mit solchen Verstehensversuchen als Autorin oder gehen Sie ganz anders auch an sowas ran?
Als Verstehensversuche finde ich die sehr anregend. Ich arbeite natürlich etwas anders. Also das ist ja das erste Gedicht in diesem Band, Anfänge, Anfangen, gefolgt von und. Und in diesem ersten Teil des Buchs habe ich mich effektiv mit Anfangen befasst, angeregt durch eine Komposition von Alfred Zimmerlin, die Anfänge heißt. Und einer dieser Anfänge, der heißt Langsamer Anfang. Und ich habe mich gefragt, was würde langsamer Anfang für einen Text bedeuten, für einen lyrischen Text?
Also eine ganz abstrakte eigentlich Vorstellung ist am Anfang.
Ich würde nicht abstrakt sagen, das ist ja etwas sehr Erfahrbares, die Langsamkeit. Wie schreibe ich einen Text, der sich als langsam dann erfahren lässt? Und ich bin natürlich auch von diesen Wörtern ausgegangen, lang, langen, anlangen, habe ein Wortmaterial hergestellt, anfangen, fangen, einfangen, umfangen, was dann davon in den Text gerät und was dann als zusätzliches Material sich einstellt, das war in dieser Phase noch offen.
Und wie lange dauert dann dieses Arbeiten an diesen einzelnen Werkstücken, diesen Versatzstücken, diesen Mosaiksteinen?
Das ist schwer zu sagen in Zeit. Das kann Tage, Wochen, Monate sein. Es kann sein, dass ich dann etwas anderes dazwischen anfange oder weitertreibe. Bei diesem Gedicht habe ich auch ganz verschiedene Formen mit dem ursprünglichen Material ausprobiert. Das, was ich jetzt gelesen habe, ist eine kompakte, fast quadratische Fläche, die mit diesem einzelnen Wort zu anfängt. Es gab da ganz verschiedene grafisch unterschiedliche Figuren.
Das ist so wie ein kleiner Aufhänger am Ganzen, ja, wie eine Öse, ja, könnte man sich vorstellen. Das eine Wort zu, nachher kommt der Satzspiegel in Originalgröße. Ja. Dann möchte ich Sie bitten, das Gedicht noch ein zweites Mal zu lesen. Wir wollen das in der ganzen Sendung so halten, damit man eben die Chance hat, nochmals im Auditiven eben nochmals drauf zu hören, was wichtig ist.
Zu, nimmt laut es der Zug, steht uns aus wie allem und langsam still, stand, steht, steht, längs, steht, in, und seit Minuten breit, seit, seit und steht in Land, in Schnee, schafft, der Prisa schleunigst um und vor entwandt, ach, so, rasch, rasch, nein, weilt, verschwand, fall, weit, verweht, entwandt der Tunnel längst ein Langen, solch eine lange Länge rüttelt Rede, so lang, so, fängt zu, nimmt langsam, fang an und durch, verrinnt, zersickert, Bremsöl schotterwärts schmiert, und keine Prise, längst Schnee, verweht, oh nein, Mondwetter, was sich so und ab durch die Mitte schlingt schön.
Vielen Dank. Elisabeth Wanderer-Deck, Sie sind eine sehr vielfältige Person. Sie haben Architektur studiert an der ETH und das Studium dort auch abgeschlossen, dann Soziologie und klinische Psychologie, also etwa drei verschiedene Berufe haben Sie. Wie hat sich das niedergeschlagen in Ihrem Werk als Autorin, als Dichterin?
Ich habe mir das auch immer wieder überlegt, denn es ist manchmal relativ schwierig für eine Person, diese Fäden zusammenzuhalten. Von der Architektur her sind mir geblieben der Sinn für Strukturen, für Räume, für Stille, für Laut, für Zwischenräume, für das Taktile des Materials, das ist mir sehr wichtig. Aber eben auch Entwurfstheorien habe ich immer wieder angeschaut und mich anregen lassen, diese zu übersetzen auf die literarische Tätigkeit.
Also vom architektonischen Bauen das Übersetzen ins Schreiben.
Ganz genau. Aber dann auch inhaltlich zum Teil. Das zeigt sich aber vor allem in der Prosa. In der Soziologie habe ich mich sehr mit Sprache befasst, mit Sprachen, Sprechweisen, Sprache als Handeln, mit Bedeutungen, wie sie entstehen, wie sie verschwinden, was heißt überhaupt bedeuten und verstehen und was heißt für verschiedene Menschen bedeuten. Die klinische Psychologie ich glaube, da ist es dann eher die praktische Arbeit mit Menschen, die ganz wichtig war. Dass ich habe Gestaltarbeit gemacht, mich sehr mit Psychoanalyse auseinandergesetzt. Und das ist ja Spracharbeit, das ist Sprecharbeit und Zuhörarbeit.
Gut, dann wollen wir uns ein zweites Gedicht anhören von Ihnen, Elisabeth Wanderer-Deck. Es heißt Ein Foto.
Ein Foto. Ein Foto, die kleinen schwarzen Zeichen, das Harte der Wortgrenzen und des Zeilenfalls. La raccolta. So hingelegt.
Diesem Text entnehme ich, dass ein Bild im Spiel ist, oder ein Foto, man kann beides nehmen, und kleine schwarze Zeichen, das verstehe ich als Text, und jetzt wird das irgendwie zusammengehalten, kommt zusammen und bildet dann das Wort, das Harte der Wortgrenzen und des Zeilenfalls. Und das ist la raccolta, die Ernte, die liegt dann vor uns.
Das kann man so sehen, die Ernte des Zusammenschiebens von Foto und Text. Okay, das habe ich so mir noch nie gesagt, aber ich finde das ganz spannend.
Könnte man auch den Schwarzanteil in Foto, also die schwarzen Zeichen, der Foto zuweisen? Das wäre dann die das Schwarz, die Pixel auf dem Schwarz-Weiß-Foto. Und dann wäre das etwas für sich. Aber dann kriege ich die harten Wortgrenzen nicht mehr zusammen. Dann müsste es ein separater Text sein vielleicht.
Die stehen ja auch da im Text. Also da steht Wort um Wort und sie sind nicht zusammengeschoben und sie sind nicht ineinander gestülpt, wie ich das manchmal mache, sondern sie stehen Wort um Wort da und der Zeilenfall ist eigentlich ein Text, der sich mit sich selbst auch befasst.
Also man muss gar nicht so weit suchen nach Beziehungspunkten außerhalb. Man muss eher immer ganz nahe am Text bleiben, wahrscheinlich bei Ihnen. Und dann kann man Bedeutung und Sinn zuordnen. Man muss es nochmals quasi auseinandernehmen.
Das ist sehr oft so, denke ich, dass man nicht vorschnell eine Geschichte dazu erfinden muss. Aber ich kann mir vorstellen, dass es manchen hilft, sich eine Geschichte auszudenken zu vielleicht auch nur einzelnen Elementen in einem so kleinen, eben engen Text. Er lässt ja an sich nicht viel an Material aufscheinen, das zu einer Geschichte führt. Und doch haben Sie jetzt eine kleine Geschichte und noch eine kleine Geschichte daraus gemacht. Finde ich ganz wunderbar.
Lesen Sie uns bitte auch dieses Gedicht nochmals.
Ein Foto, die kleinen schwarzen Zeichen, das Harte der Wortgrenzen und des Zeilenfalls, e la raccolta, so hingelegt.
Elisabeth Wanderer-Deck, Sie haben vorher gesprochen über Ihre Wurzeln, Ihre Ausbildungszeit, die verschiedenen Berufe und es ist ja so, dass auch diese Dichtung und Ihre Art Poesie nicht einfach im luftleeren Raum steht. Was sind so Vorbilder für Sie? Was ist Ihnen wichtig, auch an Tradition, wo Sie sich vielleicht anschließen können?
Ich habe immer Mühe mit diesem Wort Vorbilder. Und das reicht ins Gymnasium zurück. Da hatte man einem fast Vorbilder aufgezwungen in einem hierarchischen Sinn. Aber es gibt natürlich ganz viele, auch schon verstorbene Kollegen, Kolleginnen, die für mich wichtig sind. Also zum Beispiel Gertrude Stein, das war quasi die einzige moderne Dichterin, die sich auch ganz grundlegend mit Sprache befasst hat, die ich zuerst kennenlernte. Es gibt inzwischen viele, die ich auch kenne. Dann mit Heisenbüttel habe ich mich sehr befasst.
Das wäre dann die konkrete Poesie?
Ja. Nein, nicht nur, also konkret. Ja, das kann man jetzt darüber diskutieren. Ich fand sie immer sehr anschaulich, im Sinn schon von konkret, der Text ist da. Oder bei den Franzosen, die Oulipo-Dichter, also Ouvreur, de Literature potentielle, potenzielle Literatur, da die geben sich Regeln, die sie zum Teil sehr streng einhalten oder auch umspielen. Das finde ich auch ganz wichtig für mich, dass Regeln sich, ich setze mir Regeln, aber ich breche sie auch die ganze Zeit.
Gilt auch für Sie, dass die schöpferische Idee fast wichtiger ist als das effektive Gebilde vielleicht am Ende?
Nein.
Nicht?
Nein, das würde ich so nicht sehen. Sonst, ich glaube, sonst wäre ich zu faul, ein endgültiges Gebilde zu machen. Nein, das, die schöpferische Idee, wenn Sie so sagen wollen, die ist das Herstellen eines Territoriums. Also beim Bauen, ein Haus baut man ja auch nicht in die leere Luft, sondern man hat Rahmenbedingungen, die sind gegeben. Man ändert sie unter Umständen und man entwirft in eine bestimmte Konstellation hinein. Aber das Haus, das dann entsteht, das ist ja ganz zentral für die Menschen.
Gut, es ist Zeit für ein nächstes Gedicht. Die Nummer 3.
Verzettelte mich gern, gab es. Es gab da, sondern verzettelte mich gern. Es gab, zögerte dann, sondern setzte mich nieder. Es gab, setzte mich nieder. Es gibt. Es gibt grün, Flügelgrün, Libellengrün. Grüne Rosen gibt es. Das Grüne von Bettkanten. Es gibt bis die Libellen.
Ein lyrisches Ich haben wir da, das verzettelt sich und hat sich auch immer verzettelt und das setzt sich einmal nieder, um sich zu konzentrieren und siehe da, es werden ihm die Augen geöffnet. Wie plausibel ist diese Erklärung?
Verzetteln, da ist ja auch das Wort Zettel drin und das ist ein Material. Und sich verzetteln und sich konzentrieren, ich glaube, das sind zwei grundlegende Bewegungen im Erfinden und Finden von Gedichten, Gedichtformen. Es gab da ein erstes Es gibt Gedicht, das entstand in einer Schreibwerkstatt, die ich gab, und ich habe die Aufgabe auch ausgeführt. Und ich habe dann nachher Inger Christensens Gedicht, Langgedicht kennengelernt von Es gibt. Das heißt natürlich nur auf Deutsch Es gibt. Dänisch heißt es anders. Und ja, es war mir dann ein bisschen peinlich, dass ich diese Form für mich gewählt hatte und habe sie dann geschickt. Und sie hat sich dann im Nachhinein, als ich sie traf,
also das ist eine lange Litanei, das Alphabet heißt sie, glaube ich. Und da fängt jede Zeile an mit Es gibt, es gibt, es gibt.
Ja, in der deutschen, in deutscher Übersetzung heißt es so.
Ist interessant, finde ich, bei diesem Gedicht, dass es doch ein Herz hat, ein Zentrum, mit den drei Wörtern setze mich nieder. Also das ist irgendwie der Turning Point. Und den Schluss lese ich schon hin in die Richtung, dass dem Ich die Augen geöffnet werden für die Natur. Also wenn es für sich verzettelt, dann hat es keinen Blick für die Schönheit, die um es selbst herum ist, ja. Das ist also eine auch zusätzliche Bedeutung noch.
Ja, da bin ich völlig einverstanden. Also das sich hinsetzen, sich die Ruhe geben und wenn es 10 Minuten sind und einfach aufschreiben, was man dann auch sieht oder sich befassen damit, gedanklich den Empfindungen nachgehen, das ist schon etwas ganz Wichtiges, das in diesen Gedichten auch abgehandelt wird.
Dann lesen Sie uns bitte dieses Gedicht nochmal.
Verzettelte mich gern, gab es. Es gab da, sondern verzettelte mich gern. Es gab, zögerte dann, sondern setzte mich nieder. Es gab, setzte mich nieder. Es gibt. Es gibt Grün, Flügelgrün, Libellengrün, grüne Rosen gibt es. Das Grüne von Bettkanten, es gibt bis die Libellen.
Das Grüne von Bettkanten sind für mich dann auch die Beetkanten. Man könnte das noch subsumieren unter dem Substantiv und dann ist man eben weiterhin im Grünen, im Garten drin. Aber lassen wir das jetzt und kommen wir zum für mich schönsten Gedicht. Es besteht gerade mal aus 3 Wörtern. Jetzt das lesen.
Und das Gedicht heißt Das Gedicht. Maisfeld, knistern Sterne. Es ist ziemlich schwierig zu lesen, so ein kleines Gedicht.
Warum eigentlich?
Weil es so ganz plötzlich dann dasteht als Klang. Es gibt kein sich einschwingen, es gibt kein sich ausschwingen, es ist dann einfach da.
Für mich ist die Situation interessant. Sterne, die knistern, das kann ich mir vorstellen, aber das machen sie vielleicht eher am Himmel oben. Jetzt sind sie aber unten im Maisfeld und siehe da, das macht Sinn, weil wenn Sterne im Maisfeld knistern, dann ist das hörbar, weil man die Pflanze ja noch hat und man kann das so festmachen. Ja, ist das immer in dieser Reihenfolge dagestanden, dieses Gedicht, oder hat das mal ganz anders ausgeschaut?
Ich glaube, das ist so geworden, aus einer Notiz heraus.
Könnten Sie noch sagen, was die Intention dann war, oder ist das eine spontane Bewegung einfach dahin, fertig?
Was meinen Sie mit Intention?
Also, dass Sie sich da, ich möchte mal über den Himmel schreiben, oder da ist ein Maisfeld, was mache ich da draus, oder sowas.
Ja, vielleicht gehört das so zu diesen, es gibt Geschichten, auch wenn das in einem anderen Kapitel dieses Gelächter über dem linken Fuß ist, so heißt der Band, aus dem die außer dem ersten Gedicht alle Gedichte bisher stammen. Und dieses Kapitel hat den Titel Ausgesetzt und von daher spricht's wohl auch von einer Art Ausgesetztsein. Also ich erinnere mich auch, in einem Maisfeld gestanden zu haben, in einer Nacht. Ich habe da im Zürcher Oberland gewohnt und habe mich effektiv mal versteckt in einem Maisfeld, als ich mich bedroht fühlte auf dem langen, dunklen Heimweg.
Also gut, dann sieht man doch, was alles in der Realität auch wieder festzumachen ist bei einer Dichtung, bei der man den Eindruck hat, dass es sehr abstrakt ist. Also das ist überhaupt nicht so eigentlich. Lesen Sie uns das Gedicht nochmals, bitte.
Maisfeld, knistern Sterne.
Elisabeth Wanderer-Deck schreibt nicht nur Gedichte im engeren Sinn, sondern es gibt auch Gedichte erzählender Art, wie man das dann nennt. Im Band aus Turbulenzen an der Luftschnittstelle findet man so ganz kleine Vignetten, würde ich mal sagen. In der einen, die Sie jetzt lesen werden, das ist die Nummer 6, geht es um einen Vogel.
Ja, diese Form hat ja auch ihre Tradition. Das gab es schon bei Baudelaire im 19. Jahrhundert, die Poème en Prose. Ich lese jetzt. Zilpzalp, Laubsänger, Philoscopus, grasmückenartig, Singvogel, pfriemenschneblig, frisst Insekten, nährt am Boden geschlüpfte, in am Boden gebautem Nest ausgebrütete junge Vögelchen, in am Boden gebautem, überdachtem Nest in Mitteleuropa mit Insekten. Getötet die Insekten zu Zwecken Nahrungskette, meist grünliches Gefieder.
Ja, das ist eigentlich fast eine Art Lexikonartikel, könnte das sein, so eine Deutung, und da ist gar nicht so viel Luft dazwischen, die irgendwie unbestimmt wäre. Das heißt, ist sehr konkret irgendwie. Warum ist das so? wenn man das vergleicht, was Sie sonst machen.
Ich liebe manchmal auch Lexikonartikel. Ich liebe es auch, etwas genau anzusehen, nicht nur aus meiner eigenen Sicht, sondern auch das Objektive dazu. Und ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau, aber ich denke, das ist auch wieder ausgelöst gewesen durch einen Vogel, den ich beobachtet habe. Und dann wusste ich mehr, nachdem ich diesen Artikel gelesen hatte. Aber das, was da passiert, ist ja dieser Anfang, der ganz trocken ist, und dann gerät die Sprache ins Schwingen. Ich merke das dann auch beim Lesen. Ich muss darauf achten, dass ich genügend Atem habe, um dieses Schwingen nicht zu unterbrechen.
Also lesen Sie es bitte auch nochmals, das Gedicht.
Zilpzalp, Laubsänger, Philoscopus grasmückenartig, Singvogel pfriemenschnäblig, frisst Insekten, nährt am Boden geschlüpfte, in am Boden gebautem Nest ausgebrütete junge Vögelchen, in am Boden gebautem, überdachtem Nest in Mitteleuropa mit Insekten. Getötet die Insekten, zu Zwecken Nahrungskette. Meist grünliches Gefieder.
Wie immer ist uns die Zeit davongelaufen. Wir müssen schon zum Ende kommen, Elisabeth Wanderer-Deck. Deswegen machen wir jetzt eine Steilkurve und wollen dann landen. Das letzte Gedicht, das Sie lesen werden, verweist auch auf das Ende hin. Wenigstens das Ende des Gedichtes. Ich würde Sie bitten, das zu lesen nach Nummer 9.
Ja, das ist aus einem Teil des neuesten Gedichtsbands, der sich mit den Wörtern wie und, oder, auch und so weiter befasst. Oder am anderen Fuß lahmen, oder auch weiter oben gehen, oder auch vielstimmiges Rufen, oder Amsel halte den Kopf, oder Amsel Mönchs Grasmücke, oder auch aus Mitteleuropa, oder aus.
Also diese Konjunktion oder verbindet zwei Teile, zwei Dreizeiler miteinander, und dann kommt das Ende, das ist dann quasi die Pointe irgendwie, das eben fertig ist, und dann kommt auch kein Inhalt mehr auf dieser Ebene. Aber ich glaube, das versteht man jetzt gut genug, ohne dass man das groß zerredet.
Ja, für mich ist das oder aus dem Vorhergehenden eben, könnte auch ein Öffnen sein, oder aus woher. Aber es kann auch das Abschließende, es ist aus.
Okay, dann lesen wir es nochmals bitte.
Oder am anderen Fuß lahmen. Oder auch weiter oben gehen. Oder auch vielstimmiges Rufen. Oder Amsel halte den Kopf. Oder Amsel Mönchs Grasmücke. Oder auch aus Mitteleuropa. Oder aus.
Vielen Dank, Elisabeth Wanderer-Deck. Das war Reflexe heute mit der Schriftstellerin, Lyrikerin Elisabeth Wanderer-Deck. Ihnen vielen Dank, dass Sie Einblick gegeben haben in Ihre Lyrikwerkstatt. Unser Reflexe-Gast wird am 27. Januar mit dem Basler Lyrikpreis 2013 ausgezeichnet, und zwar im Rahmen des 10. Internationalen Lyrikfestivals Basel. Informationen über diese Veranstaltung finden Sie im Netz unter lyrikfestival-basel.ch. Das neueste Lyrikbuch von Elisabeth Wanderer-Deck heißt Anfänge, Anfangen, gefolgt von Und. Es ist im Passagen Verlag erschienen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.